so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es ist mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren. La 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 la.
Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig.
Hello.
Hallo bei Spotify. Und es geht schon so sonnig los. Ein ganz lieben Dank an die Klasse 4b der Grundschule Bad Münder bei Hannover. Das war die Bärenklasse gerade.
Die Bärenklasse, die kleine Bärenklasse, so süß. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist Fest und Flauschig, die große Sonntagssendung. Ich sitze in einem Backstage. Jan sitzt in seinem Backstage des Lebens. Backstage des Lebens, der Arbeitstitel der Sendung bis jetzt, sage ich mal. Jan, wir haben uns, glaube ich, eine Woche nicht gesprochen.
Gut, ja, danke schön. Ja, ich bin aber tatsächlich wahnsinnig krank. Dazu gleich nochmal mehr. Wir haben einiges zu besprechen. Ich habe einen ziemlich vollen Zettel, weil wir uns eine Woche nicht gesprochen haben. Aber ich muss noch ganz kurz sagen, das war wirklich ein Intro. Das hat mir das Herz gebrochen. Das war die Bärenklasse, Klasse 4b. Zusammen mit Frau Schauneweg, das ist die Klassenlehrerin, und Frau Schwabe, das ist die Musiklehrerin am Klavier. Und zuständig für die Technik war der Schul- bzw. Technikleiter Herr Schieb. Liebe Grüße an Frau Schwabe, an Frau Schauneweg und an Herrn Schieb.
Herrn Schieb.
Hey, und geiler vielen Name. Dank an die Klasse 4b, an die Bärenklasse für dieses Intro. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ja mega geil.
Ach, mit Kindern kriegt man uns einfach auch. Das erwärmt unser Herz. Wir sind eine Familiensendung, das muss man auch mal sagen.
Ja, manchmal
heute
nicht.
Mit diesem Intro.
Also, es na, sei
manchmal
denn,
doch.
Ja, manchmal nicht, manchmal doch. So, jetzt wir fangen mal ganz langsam an. Erstmal der Reihenfolge nach. Heute ist der 19.11.2023. Olli Schulz befindet sich zum Zeitpunkt der Aufnahme. Der Podcast ist nicht live. Viele werden enttäuscht sein, aber er ist nicht ganz live. Wo bist du jetzt gerade, Olli?
Ich bin gerade im Backstage-Raum von Erlang. Ich habe einen kleinen Raum zugewiesen bekommen, der leider sehr hallt. Deswegen entschuldige ich mich für die Tonqualität.
Nicht so schlimm.
Ich glaube, ich habe es vorgehört, es wird trotzdem funktionieren. Ich bin seit über einer Woche jetzt auf Tour und bei mir ist eine ganz andere Zeitrechnung als bei dir. Deswegen kann es sein, dass wir heute ab und zu mit unseren Gefühlslagen kollidieren. Ah. Obwohl, du bist ja auch ein Rock'n'Roller inzwischen, Jan. Du warst ja auch auf Tour.
Ich weiß, was es bedeutet, wie es auf Tour ist. Ja. Und man ist so ein bisschen eine Mischung aus gepampert und komplett herausgefordert. Und was ich immer vergesse, wenn man auf Tour ist, wie wahnsinnig körperlich anstrengend das ist. Also man fühlt absolut sich nicht so, also aber du bist ja auch noch, gibst dir ja richtig mit Nightliner und so. Das habe ich ja nie gemacht, weil ich immer zu sehr Schiss hatte, dass ich mich mit irgendeinem Scheiß anstecke und dann nicht singen
ich
kann.
Ich habe auch Schiss.
Ja, ehrlich, ja, ne?
Ich habe auch Schiss, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Bandgefüge und das alles auseinandergerät, wenn ich nicht dabei bin. Die Leute, mit denen ich Musik mache, sind ja keine Mietmusiker. Das sind ja auch alles Freunde bzw. Familie oder wirklich Leute, mit denen ich lange zusammenarbeite. Und wenn ich jetzt irgendwann sage, Leute, ich fahre im Hotel hinterher, ist das ein komisches Gefühl. Ich kriege aber bei immer mehr Musikern mit, dass das ganz oft der Fall ist, dass der Sänger oder derjenige, der am meisten arbeiten muss, das ist ja in diesem Falle bin, das ja leider ich, dann doch sich schont. Ich glaube, es wird irgendwann auch drauf hinauslaufen, weil ich habe tierische Rückenschmerzen, weil in diesem Nightliner, in dem du ja nie gefahren bist, weißt du ja die ganze Nacht irgendwie durchgerüttelt, ne? Und das ist nicht gut für meine Bandscheibe. Ich habe morgens immer echt ein bisschen Probleme mit dem Rücken und auch wenn ich wirklich gerne mitfahre und es liebe, in der Nacht dann noch durch die Nacht zu fahren, man sitzt da mit der ganzen Crew. Dieses Mal trinke ich schon mal keinen Alkohol. Das ist unheimlich wichtig für die Tour.
Was?
Es geht nicht mehr, Jan.
Wie sieht's aus mit dem Sandwichmaker? Bleibt ihr auch kalt auf dieser Tour?
Nee, der brennt die ganze Nacht durch. Gestern Abend wieder schön Salami-Käse-Sandwich gemacht. Nee, der Sandwichmaker, der ist wirklich eins der beliebtesten Utensilien auf Tour. Aber ich lasse den Alkohol weg und alles andere, was ich natürlich, also ich meine, ich rauche nicht und sonst was, weil ich muss auf dieser Tour fit bleiben, weil ich hab schon ein, zwei Mal Konzerte in den letzten Jahren abbrechen müssen, weil ich krank war und das will ich nicht. Das tut mir selber in meiner Seele weh. Aber es läuft alles gut. Danke der Nachfrage.
Ich hab schon ganz viele Insta-Stories gesehen. Das machst du tatsächlich mit der Kissenschlacht über den Krebs. Ich dachte erst, es wäre so ein Spruch und dann kriegt das irgendwie Wilko und Philipp kriegen das dann sicherheitsmäßig mit den Veranstaltern nicht durchgedrückt. Aber ich habe Kissenschlachten gesehen und Krebsverteilungen.
Ja, und ich habe extra jemanden dabei, der die Krebs macht, Robin. Ne? Der fährt normalerweise bei Scooter mit, den kennt Wilko wiederum. Und der hatte gerade Zeit und gesagt, ey, Krebs liebe ich über alles. Der fängt mittags schon an, den Krebsteig anzusetzen. Und dann geht es abends Schlag auf Schlag. Drei Leute sind da, die verteilen die Krebs an alle, die reinkommen. Dann gibt's erstmal einen Krebs. Dann gibt's einen Service Point, den macht Naema, die du ja auch kennst. Ja. Die sorgt dafür, dass Leute, die alleine kommen oder auch mal sich unwohl fühlen, einfach zu ihr hingehen können und da vielleicht jemanden kennenlernen können. Der lernt sich jeden Abend Leute kennen und quatschen in kleinen Gruppen. Ich finde das unheimlich süß. Es ist keine Single-Börse mehr oder sowas, wie es am Anfang mal quatschig war, sondern einfach eine kleine Meeting-Point für Leute, die alleine auf die Konzerte kommen.
Ja, weißt du, ich habe eine Vision, Olli. Genauso wie Deichkind am Ende so eine riesige, aus den Fugen geratene Kunstperformance ist, wird das Spätwerk von Olli Schulz, vielleicht wird das so eine tourende Sozialveranstaltung. Das tourende Jugendfreizeitheim, aber für Erwachsene. Es ist ein Ort, wo man hinkommt, nicht nur für die Musik.
Ich bin da voll dabei. Das mache ich voll mit. Ich erlebe jetzt gerade, ich muss kurz persönlich werden, eine wunderschöne Woche. Vor einer Woche ist meine Single rausgekommen. So viel schöne Resonanz habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr auf einen Song bekommen. Die Tour ist ausverkauft, die Leute sind glücklich und am Ende gibt's diese Kissenschlacht. Wir fahren alle drei Tage zu Ikea und kaufen dann neue Kissen nach, weil die Kids die Kissen immer mitnehmen. Aber du hast es vielleicht in den Videos gesehen. Es ist so eine einfache Idee, die wird bestimmt jetzt bald geklaut von anderen Künstlern. Johannes Oerding, Betteroff, Revolverheld, alle werden Johannes, Kissenschlacht machen.
Was ist das für eine Kombination? Johannes Oerding und Betteroff.
Hab nur gerade ein Plakat von Johannes hier gesehen und von Betteroff, die nebeneinander hier in Erlangen hängen. Mhm. Deswegen komme ich auf die beiden Namen. Auch Nina Schuber, alle werden sie bald, ich bin mir sicher, Kissenschlacht machen. Weil es ist eine einfache Sache. Du brauchst einfach nur 10 Müllsäcke mit Kissen, die schmeißt du ins Publikum beim Song und die Stimmung ist außer Kontrolle. Die Leute sind glücklich. Du stehst auf der Bühne, wirst mit Kissen beworfen. Es ist jeden Abend ein kleiner Kindergeburtstag. Ja. Wirklich. Ich kann das nur, ich würde jedem empfehlen, zu meinen Konzerten zu kommen. Ist jetzt ausverkaufte Tour. Im Frühjahr gibt es noch ein paar Karten, allerdings auch München, Bremen, Hannover, alles schon ausverkauft. Es wird langsam knapp. Ich sag gar nichts weiter dazu. Wir können über andere Themen reden. Nur mal ganz kurz mein Gefühlszustand. Ich bin gerade sehr erfüllt, dass das mit der Musik gerade
sehr gut läuft. Du siehst total chillaxed aus. Ich kenne dich auch in verschiedenen Aggregatzuständen, wenn der Einkauf noch gemacht werden muss, wenn du gerade noch nicht auf Klo warst und so. Und so ausgeglichen wie jetzt, du siehst wirklich aus wie mitten in der Ayurveda-Kur. Als hätten sie da einmal richtig komplett durchgespült.
Ich bin heute Morgen um 9 aufgestanden. Ich war der Erste im Nightliner.
Ich habe schon gedacht, dass du mir heute Morgen so früh geschrieben hast. Das kam mir schon echt verdächtig vor. Weil das ist nicht deine Zeit. Mal ganz ehrlich, kann man ja mal offen sagen, 9 Uhr ist eigentlich nicht deine Zeit.
Ja, 9 Uhr ist eigentlich nicht meine Zeit, aber ich halte mich jetzt, ich mache es jetzt so wie Farin Urlaub, der ja auch immer morgens joggen geht und sehr sportlich ist. Also ich versuche jetzt auch so in diesem Stil.
Fahr mal ein bisschen runter. Kollege, fahr mal ein bisschen runter. Du bist ja auch immer noch in einem Tandem und wir fahren eh nur so schnell, wie der langsamste fahren möchte hier.
Das stimmt allerdings. Erzähl mir ein bisschen was von dir, Jan. Ich will nämlich gar nicht jetzt hier so über die Tour reden, das könnt ihr euch alles angucken oder auch nicht, aber was ist die Woche über passiert in
Good Old Germany? Einiges passiert. Ich war ja auch in der Schweiz. Ich habe so viel auf dem Zettel. Also erstmal muss ich sagen, ich hatte diese Woche, anders als du, ich hatte auch eine Sendung, wir haben die große Musiksendung gemacht im ZDF Magazin Royal. Wir haben übrigens dich auch
angefragt. Ich hab's gesehen mit Oliver Tree.
Oliver Tree, richtig geil, Upsilon. Dann hat Kim Frank, der Frontmann von Echt, das erste Mal seit 20 Jahren hat er wieder auf der Bühne seine großen Hits. Es war wirklich krass, es war wirklich toll. Ein gigantischer Abend. Wir haben dich übrigens auch angefragt, aber der feine Herr ist ja auf Tour, deswegen ging es nämlich nicht.
Nee, aber danke, dass Sie überhaupt noch an mich denken. Aber es war ja ein anderer Oliver dafür da.
Ja, und weißt du was? Was mir noch nie passiert ist, bizarrerweise in den letzten 10 Jahren, ich habe noch nie krank eine Fernsehsendung moderiert, weil ich nie krank, ich weiß nicht, ich werde immer krank, wenn die Staffel vorbei ist. Ich war nur einmal krank. Aber normalerweise ist mein Körper auf die Staffelende gepolt. Ich werde zuverlässig krank, sobald alles vorbei ist. Dann bin ich immer über Weihnachten krank. Und ich werde meistens im Sommer einmal krank, wenn die Frühjahrsstaffel vorbei ist. Aber mich hat's so erwischt. Ich sag mal so, ich will niemandem aus meinem Privatbereich die Schuld geben. Aber hier gibt's noch Leute, die sich nicht so Gedanken darüber machen, ob man mal vielleicht ein bisschen Abstand halten sollte und vielleicht mal mit irgendwelchen, also aus dem Privatbereich hat mich das grippal erwischt. Entschuldigung. Und ich war so krank. Das hört sich böse ich war an, so ja. krank am Dienstag. Ich hab, und es war so, dass ich den Kolleginnen und Kollegen gesagt habe, es kann sein, dass ich das morgen nicht schaffe. Und dann habe ich einen ganzen Tag, weißt du das, wenn man sich ins Bett legt und denkt, okay, ich mache okay, jetzt ganz vernünftig. Ich nehme jetzt keine Medikamente, weil das Fieber muss jetzt die Viren oder die Bakterien oder was auch immer in mir ist, rausspülen. Hab natürlich auch Corona-Tests gemacht, sage ich direkt vorweg. Alle negativ.
Viel Flüssigkeit. Jetzt kommt der bekannte
Satz. Viel Flüssigkeit. Das war tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg, weil es hat dann einen Tag später schon, war es einigermaßen besser und man spürt dann ja so langsam, wenn der Körper sich wieder erholt und man sich dann auch schon zumuten kann, okay, heute, du musst zwar jetzt 6 Stunden arbeiten, das wird eine der anstrengendsten Aufzeichnungen ever, aber Caro und Miguel haben mich unterstützt, die haben dann irgendwie mitgeholfen, weil ich echt wirklich, ich stand neben mir und ich habe auch die Sendung dann geguckt.
Was würde denn passieren, wenn du wirklich mal nicht moderieren könntest? Gäbe es jemanden in der Redaktion, der den Job übernehmen
diesen
kann?
Diesen Notfallplan, der ist streng geheim. Es gibt einen Notfallplan, von dem weiß aber nur mein Kollege Alex, das ist der Geschäftsführer und ich, weil wir möchten da keine Unruhe in den Betrieb reinbringen. Es gibt jemanden, der wird dann, das ist, weißt du, das ist wie hier, wie heißt der Last, the Designated Survivor. wird dann so ein Umschlag geöffnet und die Belegschaft erfährt das dann in dem Moment, wenn es soweit ist. Es könnte jeder sein. Also ich sehe das Potenzial zum Moderieren einer solchen Fernsehsendung in absolut jeder Person. Man muss nicht schlau dafür sein, sondern nur dreist. Und es kann sein.
Aber du musst ein bisschen die auch, genau. Und es ist gut, dass du nicht sagst, dann ist eine Unruhe und die sind, fühlen sich alle unter Druck gesetzt, weil jeder könnte die Sendung moderieren. Ja. Ich habe so ein ähnliches Prinzip in mir auf Tour. Wir sind ja gerade 14 Leute in der Crew und am Day Off sage ich immer, die besten 13 dürfen am Day Off mit mir essen gehen. Also von den 14.
Und dann darf einer muss dann. So Saddam Hussein-mäßig. Ich sage immer Saddam Hussein-mäßig, weil ich irgendwann mal gelesen habe, dass Willkür eines seiner liebsten Machtinstrumente war und der im inneren Zirkel mit Willkür den Laden zusammengehalten hat.
Ja, aber am Ende die Rede, die er vor dem Gericht gehalten hat, die war nochmal richtig, da hat er nochmal wirklich performt. Das muss man auch sagen. Die habe ich mir ein paar Mal angeguckt. Aber jetzt kommen wir zu leichteren Themen. Die besten 13, ne? Und das sage ich jeden Tag. Das heißt, dass einer darf nicht mit, und zwar der am wenigsten Punkte gesammelt hat. Ich habe so eine Tabelle, wer hier am besten abliefert. Und sowas, so ähnlich funktioniert es bei dir ja auch in der Redaktion.
Ja, genau. Naja, ich war auf jeden Fall richtig krank, was schade war, weil ich die Sendung wie so ein Schleier nur mitbekommen habe. Und Ali Neumann ist aufgetreten, Oliver Tree aus Kalifornien, dann Domiziana und Chiago, eine wirklich gute...
Domiziana war auch da.
Und das war richtig geil, das war richtig gut. Das war
du,
richtig gut.
Erinnerst du dich noch an meine Domiziana-Geschichte, wie ich die... in meinem Fenster hier mit den Mädels aus meiner Schule, also beziehungsweise Nachbarschule, die das gehört haben und ich Domiziana dann über
Domiziana
Shazam. Und ich habe sie über Shazam groß gemacht, Domiziana. Ne? Ich möchte, dass du später, mal liebe Domiziana, irgendwo im Interview sagst, der große Durchbruch kam, als Olli Schulz irgendwie im ersten Stock bei Kindern das Shazamt hat, den Song von mir. Also ganz ehrlich, das würde ich gerne, dass das in ihrer Biografie auftaucht später mal.
Ja, es war wirklich, dann war Blumengarten war noch da, eine Newcomer-Band, auch richtig gut. Und das ist mir auch noch nie passiert, jetzt Backstage-Geschichte. Man hat es zum Glück nicht gesehen, weil ich halte mich an die alte Showregel von Harald Schmidt und Rudi Carrell. Man kann emotionale Momente auf der Bühne erschaffen, aber man sollte als Moderator immer so ein kleines bisschen daneben stehen und nie so ganz in Tränen aufgelöst. Ich habe Giovanni Zarella gesehen bei der Bambi-Verleihung, der als dann so ein Loblied auf ihn kam, schon wieder angefangen hat zu flennen. Ich weiß und so, nicht im Sinne von unmännlich oder so. Es geht einfach so ein bisschen um Berufsethos. Ich fahre einen anderen Film und fand das eigentlich immer eine ganz gute Philosophie. Als Moderator musst du so ein kleines bisschen wenigstens über dir selber stehen in dem Moment, wo du da deinen Job machst. Und hab dann aber wirklich als Absilon, hat Baba, hast du schon gehört? Absilon Baba?
Nein.
Ein Song, ist, glaube ich, 2 oder 3 Wochen draußen. Richtig, richtig guter Song. Finde ich das neue Männer eigentlich. Was Herbert Grönemeyer gemacht hat in den 80er Jahren mit Männer, macht Absilon mit Baba, weil es geht im Grunde genommen um das Artikulieren von Wunden, von Migrationsbiografien. Also er singt einfach einen Song über seinen Papa, dass er einfach immer Druck gehabt hat und dass er diese ganzen Neurosen an sich weitergegeben hat, an ihn und an die Kinder weitergegeben hat. Und dann ist der Refrain, da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen und habe wirklich angefangen zu weinen. 3-mal, weil wir es 3-mal gemacht haben wegen technischer Schwierigkeiten. Ich habe das auch, Baba. Und dann kommen am Ende von dieser Performance, müsst ihr euch mal bei YouTube angucken, das ist wirklich krass, kommen dann irgendwie so Jungs raus, einfach Kumpels von ihm und Sänger und so, die da alle Arm in Arm stehen und die singen einfach in die Kamera, ich hab das auch, Baba. Und da hab ich da einfach 3-mal gestanden, ich habe wirklich verschiedenen Abstufungen hinter der Kamera echt geweint, aber alle im Publikum schnell die Tränen reingedrückt und dann weiter moderiert. Und dann war noch Kim Frank da. Kim Frank, den ich vor 12 Jahren das erste Mal und das letzte Mal auch gesehen habe, als er zu Gast war bei der Sendung von Charlotte und mir. und der hat irgendwie 20 Jahre seine Songs nicht mehr gesungen. Und weil jetzt die Doku rauskommt, hast du schon mal was von der Echt-Doku gesehen? 23. November, ARD Mediathek.
Nee, möchte ich mir sehr gerne angucken.
Und das ist wirklich, weil du bist ja kein Jugendstar. Du hast deine Jugend verbracht, wie sich das gehört, mit Drogen nehmen und...
Und saufen
und Quatsch und rumexperimentieren. Und Kim Frank und sein sein Jugendkollegen von Echt.
Sein Drogenberater.
Den wurden so ein bisschen die Jugendjahre genommen, weil die mit 16, 17 schon angefangen haben, Popstars zu sein. Und die haben relativ heißen Reifen gefahren, ein paar Jahre lang. Wie Bill und Tom eigentlich von Tokyo Hotel.
Ja, ja.
Die waren also richtig bekannt.
Ich hab Kim Frank ein paar Mal getroffen in seiner wilden Zeit nach Echt, sage ich mal. Ich glaube, der hat da eine Menge nachgeholt. Ich hoffe, es geht ihm gut, weil ich fand ihn immer als Sänger wahnsinnig talentiert. Ich finde auch, der hat vor ein paar Jahren, schon 10 Jahre her, eine Soloplatte gemacht, die ich nicht schlecht fand, wo ein paar Echt-Stars. Das ist ein sehr talentierter Typ, der auch vielleicht zu früh, das ist jetzt auch immer doof, so irgendwie zu urteilen drüber, aber sehr früh ein Star wurde, danach ein bisschen auch damit umgehen musste, erstmal lernen, damit umzugehen. Ich hoffe, dass es dem gut geht, weil der hat Videos gedreht, der war ein toller Sänger. Und ist irgendwie auch immer ein cooler Typ gewesen. Irgendwann hat mich Bernd Begemann mal angerufen und ich war auf einer Party und ich meinte zu Bernd Begemann, ey, Kim Frank ist hier gerade auf der Tanzfläche. Und er meinte, Bernd Begemann, gib ihn mir mal. Da bin ich auf die Tanzfläche und habe Kim Frank in so einem Club mein Handy gegeben. Ja. Und dann hat er sich einfach hingestellt auf der Tanzfläche, 20 Minuten und hat mit Bernd Begemann telefoniert, wenn alle getanzt haben. Und ich stand so am Rand und dachte, Alter, jetzt gib mir doch mein scheiß Handy wieder. Da kann er sich, glaube ich, nicht mehr dran erinnern. Und stand dann auf der Tanzfläche, seelenruhig, während alle getanzt haben und hat telefoniert und ich dachte, Alter, das ist ja eine Erinnerung, die ich habe noch mit Kim Frank. Schön, dass der da
ja,
war.
Ja, also ihm geht's auf jeden Fall sehr gut und er hat dann haben so einen kleinen Gag gemacht, dass ich quasi anfange zu singen oder so tue, als ob, aber er hat in Wirklichkeit gesungen, ich habe nur die Lippen bewegt und gehe dann aus dem Bild und dann fängt er an mit du trägst keine Liebe in dir, Junimond, also das Rio Reiser Cover und sag mal, weinst du? Und am Ende waren nochmal alle auf der Bühne. Es war wirklich toll und was ich total spannend fand, bei Kim Frank, dass der wirklich in den 90er Jahren hatte der immer eine Kamera mit dabei. Der hat alles dokumentiert und es gibt dieses bislang nicht veröffentlichte Material jetzt in dieser dreiteiligen Doku in der ARD Mediathek. Heute ist der 19., also in 4 Tagen, am nächsten Donnerstag. Wir erinnern die Leute nochmal am Mittwoch dran bei Boomer Cringe. Ich würde es wahnsinnig gerne sehen, weil da siehst du die und ich frage mich, warum die sich getrennt haben. Das konnte ich aus ihm nicht rausquetschen. Ich habe im Vorhinein ein bisschen mit ihm gesprochen die verstehen sich alle noch gut. Also es war auch cool für alle anderen Bandkollegen. Er hat alle gefragt, ob er das performen kann, alleine auf der Bühne und so. Ich glaube, die wären auch alle mitgekommen, aber einer war irgendwie verhindert, der konnte nicht oder irgendwie was Gesundheitliches. Sonst wären sie auch alle gekommen. Aber die verstehen sich offenbar noch gut. Es gab also keinen Krach. Die haben einfach irgendwann aufgehört. Ich weiß aber gar nicht, warum. Weil die haben echte Hits, ne? Also du trägst keine Liebe in dir. Bei Spotify 33 Millionen Plays.
Und Flo, der andere aus der Band, der hat doch diese Band
Deine Freunde. Genau, also Flo ist der Einzige, glaube ich, der noch Band. Musik macht. Bei Gunnar, das war der Keyboardspieler, habe ich mal.
Sie waren, sind nicht zwei zu keine Freunde gegangen, nee. Schon echt, ich bin mir gerade unsicher.
Nee, also Puffy war der Bassist, dann gab's Kai war der Gitarrist, dann gab es Flo war der Schlagzeuger, Gunnar war der Keyboarder und Kim war eben der Frontmann. Und Gunnar hat irgendwann mal beim Radio gearbeitet, das weiß ich noch, als ich beim Radio war, dann hieß es immer, guck mal, der Gunnar von Echt, das ist beim Radio. Das fand ich immer irgendwie krass, was die anderen drei machen oder zwei machen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich würde mir die Doku gerne angucken, weil in diesem Filmmaterial siehst du halt, wie sie früher aussahen und das ist schon, also Blast from the Past, ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Und was ich Kim nicht gesagt habe, das hole ich gleich vielleicht nach der Pause mal raus, ich habe die mal zerrissen in ihren letzten Jahren als Jugendjournalist für die Jugendseite der Kreiszeitung Sieke. Ich muss den Artikel gleich mal raussuchen, ich habe den irgendwo noch und habe dann echt voll schlecht geschrieben. Voll peinlich, ey. Weil ich aber auch so
Testosteron geladen war. Das kommt noch alles auf dich zu, Jan, jetzt wo du älter wirst, dass man rückblickt auf Sachen, wo man auch manchmal ungerecht war. Wie gehst du damit um? Um mal direkt zu fragen. Auch ich werde immer wieder dran erinnert an irgendwelche Sachen, wo ich dachte, ich muss andere Bands zerreißen oder Interviews Leute schlecht machen. Umso älter man wird, ne, fällt mir auf, umso unangenehmer ist einem das.
Ja.
Dass man so, oder hast du das ein bisschen auch manchmal, dass du so denkst, ah scheiße, ich habe dir nämlich gerade eine Sache geschickt, habe ich gelesen, die großen 5 Dinge, wo man heute denkt, hätte ich mal lieber mein Maul gehalten. Müssen wir nicht heute machen, ist grundsätzlich, braucht man ein bisschen länger. Ich glaube, uns beiden würden da 5 Sachen einfallen.
Locker.
Wo wir so darüber denken.
Also manchmal erwischt es mich bei so ganz schlimmen Sachen, erwischt es mich manchmal echt nachts. So, und dann habe ich so einen Druck, dass ich dann auch recht schnell so eine Entschuldigungsveranstaltung dann organisiere, wo ich dann auch wirklich auf Leute nochmal zugehe und sage, ey, sorry, das war einfach nicht richtig. Also auch schon, ich hatte auch schon so ein paar Sachen in der Sendung, wo mit einigem Abstand das Thema zwar, es war alles okay und so, aber gerade bei den ersten Sendungen in den ersten 2 Jahren, als ich noch klein und sehr bissig war, als wirklich die Sendung absolut niemand kannte, da ging es ja auch echt immer um Aufmerksamkeit und da waren die Thesen dann schon sehr spitz.
Und jetzt manchmal. Nicht mehr?
Nee, also jetzt nicht mehr? Nee, aber die Thesen sind, das ist alles jetzt besser recherchiert. Das ist, also das Fundament steht besser als früher. Früher waren das immer so, dann artikulierte Gefühle und gerade bei unseren längeren inhaltlichen Stücken. Aber ich weiß noch, also zum Beispiel, diese Geschichte, wo es um Campino ging und dieses Band-Aid-Ding damals, das war einfach so aus heutiger Sicht.
Wo Peter Fox, also Pierre noch zu uns.
Ja, das, genau, wo ich mir danach mit Pierre, das hat mir auch so ein bisschen dann den Blick geöffnet. Als wir mit Pierre dann noch in der Sendung drüber gesprochen haben, es tat mir dann im Nachhinein auch echt so ein bisschen leid. Und auch Campino gegenüber kann man ja echt sagen, was man will und so, und auch alt gewordener Punker, ey, aber wenn als Punker am Ende halt, so wenn du so langsam auf die 60, 70 zugehst, dann auch mal dein Kreuzchen bei der CDU machst und mit Angela Merkel abhängst und so, wer will's ihm verübeln, ne?
Ist schon schwierig, ne? Aber andererseits hat er wieder mein Herz gewonnen, nachdem sich Kollege so über ihn lustig gemacht hat und dann da auf diese Bühne gegangen ist. Und da habe ich gedacht, nee, Alter, ganz ehrlich, der ist mir so ein Typ, der seit 30, 40 Jahren alles auf der Bühne gibt. Ich muss nicht immer seine Musik mögen und so. Wichtiger als irgendjemand, der jetzt hier irgendwie versucht, die Welt auf Alpha umzukrempeln und irgendwie seine Philosophie ist, mach Alpha, mach Mindset und so eine Scheiße labert vielleicht. Und wo sich auch noch rausstellt, was ich ja die größte Enttäuschung fand, dass der seine Texte gar nicht alle selber geschrieben hat, sondern ich habe ihn ja in der Sendung damals gefragt und habe ihn gefragt, Dicker, sind das alles deine Ideen, die du da hast? Du bist ja echt ein Genie dran. Und er dann noch so, ja, das ist alles mein Kram. Und dann hat sich rausgestellt, kann man auf YouTube sehen, dass der sich irgendwie so ein Kollektiv an Leuten zusammengesammelt hat, die ihm die Ideen zuliefern. Und das finde ich dann, kann man auch öffentlich mal zugeben, während die Toten Hosen ganz offen damit gespielt haben, dass auch mal Materia einen Song schreibt, dass Materia mal einen Song schreibt oder auch Fanny Van Dunn viele große Hits geschrieben hat, auch wenn die Hosen selber auch viele Hits geschrieben haben. Aber nee, das war so ein Punkt, wo ich auch schon wieder gedacht habe, man kann sich bestimmt mal so stutenbissig mäßig über jemanden so echauffieren, aber im Grunde ist der Typ mir dann doch wichtiger, auch in der Musikszene und mit allem, wofür der steht, als irgend so ein dahergelaufener Rapper, der mal kurz eine große Phase hat.
Ja, aber du hast recht, man wird ein bisschen milder und das Schöne ist, die Leute, bei denen man sich dann entschuldigt oder denen man sich wieder annähert, die werden dann ja auch milder. Meine große Baustelle ist noch Lukas Podolski. Da glaube ich immer noch, dass er mir wahnsinnig viel zu verdanken hat, weil ich ihn groß gemacht habe.
Ja, aber ganz ehrlich. Da wird auch noch, aber wie gehässig er damals war, als dann die Erdogan-Nummer war.
Einer, genau. Und da habe ich dann gedacht, okay, so ein bisschen scheiße ist er offensichtlich auch, aber vielleicht ist er einfach nur angepisst und hat nicht das richtige Feingefühl für die Situation, weil man kann das echt, also man kann oft einen reindrücken, aber das war jetzt nicht die geilste Situation, um einem nochmal einen reinzudrücken, weil das war wirklich echt hart. Auch wirklich, manchmal liest man in so rechtsextremen Blogs bei dieser ganzen Erdogan-Geschichte, ja, guck mal, und er hat sich damals verkrochen. Ich will dann immer gar nicht in so Rechtfertigungsmechanismen kommen, aber das ist schon ein interessantes Gefühl, wenn du das Gefühl hast, oder wenn es nicht nur das Gefühl hast, sondern wenn es wirklich so ist, dass du absolut niemanden mehr hast, an dem du dich festhalten kannst. Also es gibt nichts mehr. Alles um dich herum fällt auseinander. Und du glaubst nicht mal an...
Außer dein guter alter lieber
Podcast-Partner. Außer der gute alte... Ja, mal ganz ehrlich. Es ist jetzt gar nicht so, dass ich hier so eine Abu-Shaka-Lebensschuld verspüre. Habe ich übrigens auch ganz nette Nachrichten bekommen. Wir sollen gnädig miteinander sein. Habe ich von einer Hörerin, einer Eltern...
Wir beide.
Ja, wir beide sollen gnädig miteinander sein, weil die Kunst sei das, dass wir sehr unterschiedlich sind. Und solange wir das gnädig sein mit dem anderen aushalten, also den anderen aushalten können, hat sie... Und dann fing es irgendwie esoterisch an und dann kam auch
mich... Ja, sowas kriege ich öfter mal von Leuten, die sagen, ja, in letzter Zeit habt ihr irgendwie wieder so eine Energie, als wenn ihr euch nicht... Aber das ist ja auch nur mal in einer guten Beziehung so. Da gibt es enge Phasen und nicht so enge Phasen.
Ja, also genau, aber ja, wenn man langfristig gnädig miteinander ist, dann gelingt es. Aber in dieser Erdogan-Zeit und dann quasi da noch so einen draufzusetzen irgendwie, war ein bisschen... Ich sag mal, interessant. Ja,
aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, der ist halt dann auch wenn er sehr reich ist, und das darf man nicht bedenken, Fußballer.
Ja.
Der ist jetzt keiner, der wirklich Ahnung davon hat, wie das ist, in so einer Situation zu sein. Der hat halt andere Probleme dafür. Da ist die Playstation mal nicht mehr abgedatet oder so ähnliche Sachen, weißt du? Oder da muss hier irgendwie, oder man kommt nicht rechtzeitig irgendwie an den neuen Porsche ran.
Ich finde das total geil, wie er irgendwie mit seinem Namen so ein ganzes Imperium hat aufbauen lassen. Auch da mutmaße ich mal, dass er da nicht derjenige ist, der geschäftsführend und Fäden ziehend da irgendwie der Mann ist, der das Zepter schwingt. Also ich weiß ja auch so ein bisschen, wie er ist und so, habe mich jahrelang ja mit ihm beschäftigt, aber ich finde das schon spannend, dass in Köln zum Beispiel, ey, Poldi-Döner essen. Und dann gehst du noch in die Poldi-Straßenkicker-Base und dann gibt's noch 7 Geschichten, wo er angeblich eine Wohnung hat und sowas. Also Westdeutschland ist, hat er voll in der Tasche. Und ich glaube, in ganz Deutschland gibt's da jetzt Mangal-Döner und hat auch einen Eissalon jetzt und so. Also der weiß genau, wie es geht, ne?
Mein Segen hat er, der Döner schmeckt lecker. Mir fällt eine Sache ein, die muss ich mal ganz kurz erzählen, wo wir gerade da bei dem Thema sind, Sachen, wo man sein Maul aufgerissen hat. Damals, als ich angefangen habe als großer Indie-Künstler, 2005 oder 2006 hat Stefan Raab noch den Bundesvision Song Contest ins Leben gerufen. Und dann habe ich in der Intro ein Interview gegeben und habe tatsächlich gesagt, das wurde auch abgedruckt, ich würde eher meine eigene Pisse trinken, als da aufzutreten.
Und Cut, mach den Bibo.
3 Jahre später stehe ich auf der Bühne und mach den Bibo.
Pisse trinken, mach da den Bibo.
Und bin zum ersten Mal bei Stefan Raab 2008 irgendwie in der Sendung. Er ist total nett und ich komme da so in der Anti-Haltung hin. Stefan Raab kommt zu mir, meint, ey, ich find's so geil, Musiker liebe ich, ich lieb selber Musik, ist mein großes Steckenpferd. Erzählt mir private Geschichten, wie er mit seinen Freunden früher sich Mettbrötchen gemacht hat im Bollerwagen und sie zu Musik fahren. Erzählt und ist total und meint, ey, ich drück dir so die Daumen, du kommst unter die ersten 5. Und auf einmal bin ich voll drin und denkst so, ja, Mann, das ist wenigstens eine Veranstaltung, wo Leute Musik machen können. Und natürlich wurde mir das schön von den ganzen Indie-Leuten aufs Brot, mit Recht, aufs Brot geschmiert. Ja. Dass ich natürlich, und das sind so eine Sachen, wo man dann viel zu doll, ich sehe das übrigens auch, und das meine ich jetzt gar nicht gehässig, bei manchen von deinen jungen Kollegen, die für dich arbeiten, aber die genau so eine Radikalität haben.
Aber waren wir nicht alle so?
Nee, und ich wollte gerade sagen, und wenn ich das sehe, denke ich, geil, könnte auch ich sein, hätte ich genauso gemacht. Ja. Und das ist mir nämlich neulich aufgefallen. Ich will jetzt auch gar keinen Namen und denk so, ja, man ist am Anfang mit den Ellbogen ganz schön ungerecht und denkt, man muss sie alle irgendwie wegstoßen, um selber seinen Platz zu erkämpfen. Aber das ist auch gehört dazu. Die Natur hat das so gemacht.
Und das ist auch, richtig so. Und ich finde, so das neue Modell als alternder Unterhaltungsfuzzi, also noch ist es, ganz schlimm ist es noch nicht. Also mit 42, ich denke mal, Harald Schmidt hat irgendwie jetzt vor 2 Jahren erst seine Sendung bekommen. Also noch so ein bisschen. Ich bin noch ganz entspannt eigentlich, aber wenn man das schafft, dass diese, weißt du, diese jugendliche Bissigkeit, das geht ja eh nicht weg, das sind die Hormone, das ist die Energy, wenn da jetzt noch irgendwie keine Familie da ist, gerade bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, die einem die Energy als, so wegsaugt.
Die Kunst ist es, als Älterer darüber zu stehen und sich nicht angegriffen
zu fühlen, aber trotzdem irgendwie, trotzdem das Gefühl, dass den jungen Kollegen das Gefühl zu geben, dass es irgendwie gut ist und dass ich würde mir wünschen, dass gerade im Unterhaltungsbereich, ich weiß, es ist immer so Konkurrenzgefüge und so, sowas. Aber das ist, dass wir wegkommen von dieser komischen, er war der Einzige, der es konnte, Philosophie, weil das ist so ein komisches deutsches Genie-Denken, Alter, nee, Mann. Alle Leute, die groß waren im Unterhaltungsgeschäft, haben alles, was sie konnten, bei anderen Leuten, die schon mal groß waren, gelernt und haben sich was abgeguckt und daraus aus ihren eigenen Inspirationen was Neues gebaut, was dann zu ihrem eigenen wurde. Und so funktioniert Kultur einfach seit Jahrtausenden. Es ist nie was Eigenes. Es ist immer nur ein Puzzle aus ganz vielen verschiedenen kleinen Inspirationsquellen und wird dann zu was Eigenem durch die Person. Aber das, weißt du, das fand ich immer so bescheuert, der große Loriot und sowas, Alter. Ich weiß, ist ein respektabler Künstler und so, aber ich habe auch 70 Anfragen abgelehnt, da irgendwelche Statements abzugeben. Nicht, weil ich Loriot nicht gut finde.
Ich habe auch eine Anfrage gekriegt, ich wollte auch was machen, aber ich fühle mich jetzt nicht Loriot. Also, dass ich jetzt denke, dass Olli Schulz oder auch, dass wir was über Loriot, also, was willst du denn da jetzt auch noch sagen?
Genau, und es ist dann, am Ende ist das so ein bisschen so, man sonnt sich dann auch so ein bisschen in seinem Licht, was ich glaube, Loriot nicht so richtig geil gefunden hätte. Und ich finde, dass Loriot ist wie Karl Valentin oder Heinz Erhardt, der steht für einen
ein bescheidener Künstler vor allem auch gewesen.
Ja, aber ein stinkreicher Künstler mit einer...
Ja, aber niemand, der sich jetzt, also, der hat jetzt nicht mit beiden Armen gewunken, um überall in jede Sendung zu kommen oder ähnliches.
Nee, aber er wusste auch schon, wie es geht und er hat ein überschaubares Fernsehwerk, hat wahnsinnig viele gute Sachen gemacht. Guck mal, jetzt reden wir doch über Loriot. Aber was ich mal zur Einordnung, das ist einfach ein Mann, der stand einfach als Offizier, hat er im Zweiten Weltkrieg teilgenommen, als Wehrmachtsoffizier.
Aber das haben sie doch alle aus der Zeit, Mann. Das ist auch so eine Sache, wo ich nicht immer weiß, als Beurteilung. Nicht
im Sinne von, dass es Nazi ist oder sowas. Mhm. Aber der ist auch als historische Figur und auch was er gemacht hat, muss man in den historischen Kontext setzen. Mhm. Diesen feinen Humor, natürlich hat er den kultiviert zu einer Zeit, als du gar nicht lauten Humor machen konntest, weil du sonst aber die Rübe abgehauen bekommen hast. Weißt du, also in Loriots Humor steckt natürlich auch ganz viel Deutschland drin. Wahrscheinlich fühlen sich deswegen die Leute auch so angesprochen davon, aber es ist eben genau wie Heinz Erhardt, Karl Valentin oder alle großen deutschen Humoristen, die irgendwie nicht umgebracht wurden von den Nazis und die umgebracht wurden von den Nazis, über die ist merkwürdigerweise dann nicht ganz so viel bekannt. Oder die sind, wenn sie Glück hatten, nach Hollywood gegangen. Aber das ist einfach, das so megamäßig abzukulten und zum 300.000. Mal zu sagen, sowas gibt's nie wieder. Die besten Satiriker sind immer die toten Satiriker, weil die können einem nicht mehr wehtun, ja. Da muss man sich nicht mehr drüber aufregen, deren Werk ist abgeschlossen, vor denen muss man keine Angst mehr haben. Und man kann sich
sonnen in ihrem Werk.
So und man kann sich sonnen und man kann braucht nicht den Widerspruch befürchten, wenn man sagt, Loriot hätte gesagt, Fest und Flauschig ist der geilste Podcast. Soll mal einer das Gegenteil beweisen?
Ja, ich muss ganz kurz auch noch was loswerden. Es war natürlich von mir eine falsche Information. Deswegen habe ich diesmal keine E-Mails gelesen für unseren Podcast, sondern ich bin ja auf Tour und habe die alle an dich weitergeleitet. Es werden nicht alle Goethe-Institute geschlossen. Es werden insgesamt 9 Stück geschlossen. Es gibt eine Petition, die dafür kämpft, dass sie nicht geschlossen werden. Aber es ist natürlich völliger Quatsch, dass alle geschlossen werden. Ich hatte da einen Artikel, der mir jemand zugeschickt hat, überflogen und da auch ein bisschen zu viel rausgehauen, emotionale Informationen. Also es sollen 9 Goethe-Institute, was ich trotzdem schade finde, dass sie geschlossen werden. Ich weiß nicht genau, wie die neue Ausrichtung sieht. Ihr könnt euch gerne im Internet darüber informieren. Ich wollte das an dieser Stelle nur noch mal kurz klarstellen, weil mir das wichtig ist.
Ja, da habe ich auch ein paar Nachrichten bekommen. Ich habe auch noch einen Fehler gemacht, dazu kommen wir gleich noch. Aber mir hat tatsächlich eine Korrekturnachricht geschrieben. Der ehemalige Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Wien und jetziger Abteilungsleiter Kultur und Gesellschaft im Auswärtigen Amt, der ehemalige Spiegelredakteur Ralf Beste, über den wir auch gesprochen haben, der nämlich dafür zuständig ist. Er schreibt, lieber Herr Böhmermann, danke, dass Sie in Fest und Flauschig die Frage nach dem möglichen Sinn der Schließungen aufgeworfen haben, der Schließungen des Goethe-Instituts. Und mit schönem Gruß auch an die Kulturlokomotive Olli Schulz. Oh. Goethe.
Goethe war mal da, Alter. Nee. Der war mit Neapel.
Goethe schließt 9 Institute, vor allem in Ländern, wo es mehrere Institute gibt, wie in Frankreich und Italien, aber auch in USA und Japan. Das dient dazu, dass die anderen 150 Ausrufezeichen wieder mehr Geld haben für die Arbeit, die Schulz, Baerbock, Sie, ich und viele andere so schätzen. Oh, merkst du, wie er so leicht stachelig wird. Und damit auch in Osteuropa, aber auch im US-Hinterland, wo zurzeit nichts los ist, also im ländlichen Bereich der USA, damit da was Neues entstehen kann. Deswegen werden die Schließungen so gerechtfertigt. Was stimmt, jede Schließung sei blöd, aber so könne man die notwendigen Einsparungen am besten managen, findet, herzliche Grüße, Ralf Beste, der zuständige Mann im Auswärtigen Amt, der aus irgendwelchen Gründen diesen Podcast-Ausschnitt zugeschickt hat. Mea culpa, wir haben beide das... haben uns da beide von den Emotionen davontragen lassen. Das kann mal passieren, aber ja,
Mann, das kann passieren.
Immerhin haben wir nicht dabei, während wir emotional waren, über den Nahostkonflikt geredet, da hätten wir noch ganz andere Kacke am Dampfen gehabt. Stichwort liebe Grüße an Richard David und an Markus. Und noch eine Korrektur, ich habe absolut keine Ahnung von der Serie Friends und ich habe von Leuten ganz oft geschickt bekommen, dass es gar nicht
stimmt. Oh, das habe ich auch bekommen, dass das bestimmt mit dem Charakter, den er gespielt hat, ne?
Es ist nicht Chandler gestorben, es ist nicht Joey gestorben. Joey wurde von Matt LeBlanc dargestellt, der lebt noch. Matthew Perry, der Darsteller, war von Chandler Bings, der ist verstorben. Sonst mal wieder tolle Folge. Und noch eine Sache, und da habe ich dann auch gedacht, ey, langsam, jetzt hört mal auf, Leute. Ich habe gesagt, ich habe mir Käsespätzle gemacht mit Emmentaler und ein bisschen Sahne. Und offensichtlich gibt es Landstriche, Alter, in Deutschland, wo man dafür beide Hände abgehakt bekommt. Und auch in der Schweiz haben jetzt mehrere Leute den nicht vorhandenen Schweizer Reisepass entzogen per DM bei Instagram.
Mein Keyboarder, der ja aus Stuttgart kommt, dem ist aber auch alles aus dem Gesicht gefallen, als er das gehört hat. Schöne Grüße solche
Dinge. Hauptsächlich Käsespätzle sind ihm wahrscheinlich aus dem Gesicht gefallen.
Wirklich vor Schreck.
Also es ist nicht erlaubt, Sahne zu benutzen. Da gibt's wohl Gesetze gegen in Baden-Württemberg und Teilen der Schweiz bei Käsespätzle. Und es darf auf keinen Fall Emmentaler verwendet werden, weil es muss Appenzeller, mindestens Appenzeller oder eine Mischung aus verschiedenen Bergkäse.
Ja, das wusste ich aber.
Tu mal nicht so, als hättest du das
gewusst. Also sorry, das habe ich gewusst. Jan, ich muss ganz kurz einen kleinen Break einlegen hier.
Okay. Musst du groß?
Ich will mal beim Catering gucken. Ich höre gerade wieder die Teller reingetragen werden, was es gibt. Und packe noch, dann schreibt mir irgend so ein Typ. Und es ist genau, ich weiß genau, wenn Musik bei jemandem, der Anfang 20 ist, das Größte ist. So hat er jedenfalls geschrieben. Er meinte, hallo Olli, heute soll es mal nicht um dich gehen, um deine Musik oder sonst was, sondern einfach um, wie heißt der Typ jetzt noch, mit dem du mir vorgeschlagen hast? Elvis. Aber das ist wirklich so, das ist ein Rapper, ein Rap-Künstler, den er mir vorgeschlagen
Bushido?
Hat. Bushido? Nee, und der heißt Loylikana. Ich weiß nicht, ob es L-O-Y-L-E. Ich buchstabiere immer gerne mit, weil ich weiß, dass ich vieles falsch ausspreche hier. Loylikana, der macht Hip-Hop. Und ich dachte erst, ja, ja, hier du mit deiner großen Mail von wegen, hör dir das an. Und dann habe ich es gehört und konnte mich aufhören, den Typen zu hören. Damselfly von Loylikana. Ey, was für eine angenehme Stimme, was für ein cooler Hip-Hop. Gefällt mir gerade richtig gut. Packe ich auf die Fidi- und Bumsi-Liste. Außerdem auf die Fidi- und Bumsi-Liste Ron Gallo, Alter, mit einem richtig geilen Song. Young Lady, You're Scaring Me. Geil, klingt wie so 70er Rock. Geiler Text, der, wie das so losgeht. Richtig großer Song. Die beiden Songs möchte ich euch gerne vorstellen heute hier.
Ich habe auch noch ein paar, ne? Ja, ich habe auch noch ein paar Songs. Und zwar, weil wir die Musiksendung hatten und ich da einfach die Künstler jetzt kennengelernt habe und einige mich echt beeindruckt haben. Erstmal Ali Neumann, weil ich sie super finde und die einfach eine internationale Star-Performance abgeliefert hat. Die hat so eine Energy, da frage ich mich, woher nimmt sie das? Aber das ist, war wirklich
eine Energy-Frau.
Ist eine Energy-Frau, Primetime, den Song packe ich auf die Fidi und Bumsi-Liste von Ali Neumann. Blumengarten und Bad Moms JD. Chiago brauchen wir nicht auf die Liste packen. Domiziana.
War der auch da, Chiago?
Ja, Chiago und Domiziana haben zusammen was gemacht. Ey, und Alter, das Set, das sah so geil aus. Da mal echt, also wirklich, dass die Kollegen im Szenenbild, die Kolleginnen vor allen Dingen, Janika und ihr Team, die haben sich so Mühe gegeben, das sah so geil aus. Und die haben zusammengesungen, Domiziana und Chiago, also echt ein Traum. Mhm. Aber ich glaube, die müssen wir nicht
endlich featuren. Endlich kommt zusammen, was zusammengehört.
Ja, oder ich mach Domiziana und Benzin nochmal auf die Liste. Aber unbedingt auf unsere Liste drauf. Muss Absil. Steht das schon drauf? Von dir wahrscheinlich, oder?
Ich glaube, das habe ich schon mal rausgenommen. Ja. Komm, ein Lied von Domiziana muss reichen. Wir können jetzt nicht ihre ganze Karriere pushen.
Okay, aber Absilon und Baba muss auf jeden Fall auf die Fidi und Bumsi Playlist.
Ja, auf jeden Fall.
Weil das hat mich wirklich weggehauen. Und schaut euch das mal an, da wisst ihr genau, was gemeint ist. Also wenn die Typen da rauskommen, Alter, ich lag echt am Boden. Wir werden uns gleich wieder melden hier in der großen Sonntagsausgabe.
Genau, ich muss mich ganz kurz entschuldigen. Ich bin halt in diesem etwas hallenden Backstage-Raum. Ja. Und ich hoffe, dass trotzdem die Qualität gut genug ist. Ne?
Wir sind gleich wieder da und dann gibt's noch ein paar Sachen zu besprechen, weil ich möchte auch mal berufliche Dinge mit dir besprechen, nicht immer nur Privates.
Sehr gerne.
Und mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen in der Welt da draußen, wo ich deinen Rat brauche. Aber mehr dazu gleich bei Fest und Flauschig. Hier ist Spotify, hier sind Oliver M. Schulz und Jan G. Böhmermann. Bis gleich.
Bis gleich.
Bin krankgeschrieben, bin gerade aus dem Krankenhaus raus. Träumerschlaumer oder wie man halt die Scheiße nennt, Alter. Mir tut der ganze Nacken weh, Alter. Und einen Schock habe ich.
Ja, Fest und Flauschig ist hier. Es ist der 19. November 2023. Olli Schulz ist in Erlangen. Jens Böhnemann ist vor den Toren der alten Stadt Köln. Und wir machen heute so ein bisschen Wochenrückblick, Wochenvorausschau. Wir sind wie immer gut organisiert in unserer Unorganisiertheit.
Richtig.
Mein lieber Olli, ich habe zwei traurige Dinge, die ich ganz kurz mit dir besprechen muss.
Ich muss eine schöne Nachricht noch gleich mit dir besprechen.
Dann lass uns immer die traurige, sagt man, das alte Sprichwort, das Traurige immer zuerst.
Schlechten News zuerst.
Schlechten Nachrichten immer zuerst. Ja, diese Woche ist es passiert, beziehungsweise eigentlich schon Ende Oktober, der jahrelange Bruderzwist zwischen zwei Giganten Deutschlands ist nun mit dem Tod des einen ausgegangen.
Oh
der,
nein.
Der salzige der beiden Balsen-Brüder, Lorenz Balsen.
Ach so, ich dachte, du meinst die Fritz-Wepper-Brüder und
nee, das ist schon ein bisschen länger her. Habe ich keinen Bezug zu, tut mir leid. Sorry, nichts gegen euch, liebe Weppers. Also sorry um jeden Wepper, der stirbt, aber es geht mir um die Balsen-Brüder. Und es gab eine Riesennach, als der Vater gestorben ist, die waren ja beide im Betrieb, als der Vater gestorben ist und sich dann so zerkracht haben und der eine, Lorenz, mit den salzigen Sachen abgehauen ist und gesagt hat, ich mach mein eigenes Ding nochmal auf. Der hat nochmal Gas gegeben, der hat Sachen entwickelt. Für mich ist die Lorenz Snack World, ist meine Welt. Wenn ich eines Tages nochmal auf dem Planeten wiedergeboren werden sollte, der nicht die Erde ist, dann soll das bitte Snack World sein. Im Universum.
Aber
im
was ist eigentlich mit Chio-Chips? Mal ganz kurz zwischengefragt. Ich glaube, die verschwinden immer mehr vom Markt. Hat mir neulich auch jemand geschrieben, dass er kaum noch Chio-Chips sieht. Wie ist da die Sachlage? Sind die verdrängt worden vom Balsen?
Also es gibt, glaube ich, drei große Imperien, was das salzige Snack-Business angeht in Deutschland. Das ist einmal Chio. Ich schau mal kurz, wie die Firma genau ist. Das haben wir schon mal drüber gesprochen. Es ist auf jeden Fall.
Haben wir, aber ich sehe auch immer weniger Chio. Ich sehe immer mehr Balsen überall.
Ja, Intersnack. Oder so eine Chio ist inzwischen. Chio ist nämlich, siehste, Intersnack. Intersnack ist der größte. Dann gibt es die Firma Funny Frisch ist, glaube ich, auch Intersnack. Ich meine, die haben sich zusammen. Scheiße, jetzt bin ich nicht up to date. Hier googelt der Chef noch selber.
Auf
jeden Fall ist
bei uns
Balsen. Lorenz Balsen ist der eine große. Und ich meine, als wir damals drüber geredet haben, da ging's, haben sie es schon zusammengelegt. Da war Intersnack schon gemeinsam. Wolf Bergstraße. Warte mal,
ich erinnere mich dran. Aber was in Berlin auch ganz oft im Chipsregal steht, sind irgendwelche Pop-Up-Chips von irgendwelchen neuen Starter-Unternehmen. Die heißen dann so Premium-Kessel-Chips oder sowas. Schmecken aber genauso wie normale Kessel-Chips. Aber das ist immer noch mal so ein kleiner Anreiz, sich noch mal so eine neue Packung zu greifen, weil du kennst das ja auch, neue Produkte sind immer ein Anreiz, oder?
Ja, also und interessanterweise, das Snack-Geschäft, wir haben das alles schon in früheren Folgen besprochen, deswegen habe ich jetzt nicht so ein schlechtes...
Aber die Leute lieben Wiederholungen.
Nicht so ein schlechtes Gewissen, aber Wolf Bergstraße, also Pombeer, genau, Carlo hier, also Chio, setzt sich aus den Namen der Gründer, nämlich Carlo, Heinz und Irmgard von Opel. Das ist ein Akronym. Chio ist ein Akronym von Carlo mit C, Heinz und Irmgard von Opel. Später gründete Pfeiffer und Lang ein Kölner Zuckerunternehmen, Chips Frisch, Funny Frisch. Also das ist alles zusammengelegt worden. Intersnack ist das eine große.
Die haben alle mal untereinander rumgebunst.
Und die haben damals tatsächlich, wir haben das mal besprochen, es ging um die Fruchtfolge, also die haben quasi Kartoffeln angepflanzt und dann mussten sie Zuckerrüben anpflanzen, immer in Wechseln, weißt du, und dann haben sie überlegt, was machen wir denn jetzt, süß-salzig, dass der süß-salzig-Kreislauf schon im Anpflanzen der Rohstoffe begründet ist. Haben wir alles schon besprochen, auf jeden Fall Lorenz Balsen ist gestorben, da mal herzliches Beileid und ich war immer ein Lorenz Balsen-Snack-Typ. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen der Keks-Dynastie mit den süßen Sachen, übrigens, obwohl die neuen Verpackungen sehen ziemlich geil aus, die haben neue Verpackungen. Spekulatius von Balsen sieht megamäßig gut aus. Kann man sich richtig ins Regal stellen. Echt schick. Aber ich war immer ein Snacker. Ich war immer auf der Seite von Lorenz. Ich bin immer der salzige Typ gewesen. Ich war immer, mein Herz schlug mit verstopften Arterien zwar, aber für Lorenz. Liebe Grüße.
Das ist eine. Ey, ich kann dir eine Sache sagen aus meiner Tourerfahrung. Was die Schweizer und Österreicher nicht drauf haben, sind Chips. Ganz ehrlich, die Chips heißen in der Schweiz Zweifel. Das ist eine Marke. Und ganz ehrlich, wenn du deine Chips schon Zweifel nennst, dann weißt du schon, dass du nicht irgendwie hinter deinem Produkt stehst. Die schmecken auch wirklich wie so alte Reste zusammengepresst nochmal. Und ich bin ja immer glücklich, in der Schweiz zu sein, weil wir ein fantastisches Catering gekriegt haben. In Bern und in Luzern.
Oh, ich hab die Käseplatte gesehen, Alter. Du hast eine Käseplatte geschenkt bekommen.
Ey, da kamen zwei Jungs von so einem Käseunternehmen vorbei und haben Käseverköstigung gemacht. Und einen Tag vorher haben wir schon in Bern, in einem wirklich schönen Lokal im Rosengarten, Käsefondue alle gegessen mit der ganzen Truppe. Ja, der große Gönner Olli Schulz hat die ganze Band eingeladen. Und dann waren wir schön einen Tag, am nächsten Tag kamen die Jungs vorbei mit Käseplatte. Und ich sag dir, da war Käse dabei vom Allerfeinsten. Ich glaube schon mal herausgehört zu haben, dass du nicht so ein richtiger Käsefan bist von so aromatischen Käsesorten.
Also wenn, und Blaukäse, wenn die Frage im Restaurant kommt, wollen sie Käse oder lieber Dessert, nehme ich meistens Dessert und ich, weil ich auch kein Weintrinker bin, also ich kann diese Kombination aus Alkohol und Käse verstehen, ist aber nie so meins, aber mit so einem schönen süßen Senf und ich, aber so Blauschimmel, was
so ein Feigensenf, so ein Feigensenf drauf.
Du magst ja so Blauschimmelsachen zum Beispiel, das mag ich überhaupt alles nicht.
Ich mag auch frischen, jungen Käse, ich mag gerne so ein Gruyère und ich mag gerne einen Appenzeller, ich mag gerne die ganzen verschiedenen Unterschichten Ziege so mittel, ehrlich gesagt. Was ich bei Ziege mag, ist so überbackener Ziegenkäse aus dem Ofen, aus so einem Blattspinat mit so ein bisschen noch da oben so Zeug drauf. Das finde ich geil. Aber so Ziegenkäse auf Brot ist mir zu extrem, komischerweise. Mag ich nicht. Ich habe einen Blauschimmelkäse bekommen, der so hoch konzentriert ist, dass der wirklich riecht wie die toten Füße meines Opas und auch genauso schmeckt. Wirklich.
Und zwar riecht in seinem jetzigen Zustand wahrscheinlich.
Meinem Uropa, meines wirklich jetzt seit 20 Jahren verwest. Also sowas, das war wirklich eine Mutprobe, den zu essen. Die hatten wirklich alles Mögliche für uns dabei. Ganz, ganz schön gewesen. Ey. Dann sind wir nach Österreich gekommen. Es gab voll den Abfall vom Catering. Also voll. Was? Man hat gemerkt, dass die Österreicher, also wir waren gestern in Salzburg, der Laden, habe ich schon vor 20 Jahren gespielt, und da hat sich nichts geändert.
Aber was war das? Ich hab den Club auch gesehen. Was war das? Der Atomschutzbunker von Sebastian Kurz oder was war das?
Ja, so ein bisschen so ist der. Also das Rockhaus ist, ich weiß gar nicht, wir haben ein ausverkauftes Konzert. DJ Ötzi war zu Gast, da war der gleich um die Ecke wohnt.
Da dachte ich, das wäre Stock-Footage, Alter. Der war wirklich zu Gast bei dir?
Gary, ja, hier ist es gerade übrigens sehr laut im Hintergrund, weil hier aufgebaut wird.
Ist nicht so schlimm, das lieben die Leute, wenn ein bisschen Leben im Podcast ist.
Der Gary schreibt mir immer mal wieder über Instagram. Wir haben uns kennengelernt, als ich meine Doku Sound of Germany gedreht habe vor 2 Jahren. Und das ist wirklich ein bodenständiger, feiner Kerl mit einem reinen Herz. Das muss ich wirklich sagen. Der stand bei meinem Konzert und am Ende bei der Kissenschlacht stand er mit auf der Bühne und hat die Kissen mit ins Publikum geworfen und hat sich tierisch gefreut. Ganz liebe Grüße. Das ist wirklich ein richtig, richtig feiner Kerl. Sowieso zwei der sympathischen Leute, die ich in letzter Zeit kennengelernt habe, sind Micky Krause und DJ Ötzi. Das kommt jetzt, tut mir leid, ich weiß. Aber Micky Krause kennengelernt bei den Dreharbeiten für Lars Ex und Schenkelstraße, auch ein komplett reflektierter, cooler
aber
Typ.
Aber zwei verschiedene Kategorien. Ich finde, Micky Krause ist eher noch so ein bisschen, der hat eine größere Selbstdistanz. Also Gary schmeißt sich ja schon sehr selber in die Waagschale. Der ist ja 1:1 der so.
Absolut. Hat aber auch eine Geschichte, Gary. Der hat auch viel Scheiße in seinem Leben erleben müssen, bis er da ist und ist sehr, sehr dankbar. Das nur ganz kurz vorneweg. Auf alle Fälle, im Rockhaus ist immer das Gefühl ein bisschen, das ist ein alteingesessener Laden, dass die so nach dem Motto, ah, okay, dann könnt ihr hier heute spielen. Aber man fühlt sich immer so, als wenn man die Leute ein bisschen stört, dass man da hinkommt. Und das Catering war bis jetzt das Schwächste auf der Tour. Das muss ich mal sagen. Dafür habe ich aber auch, wir kamen gerade aus der Schweiz, Alter. Und die haben wirklich richtig gute Produkte am Start. Ja,
die lassen dich spüren in dem alten Indie-Club, dass du ein Major-Artist bist, dass du ein Major-Deal hast, dass du eigentlich nicht mehr dazugehörst, so ein bisschen, weißt du, aber sie brauchen dich halt für den Ausverkauf und so, und um den Laden am Laufen zu halten.
Natürlich, ist halt trotzdem alles okay so. Jetzt wollte ich aber eigentlich was ganz anderes erzählen. Ich weiß gar nicht, wo.
Ich bin auch voll vom Weg abgekommen. Ich habe hier noch stehen, Frau Ludowig habe diese Woche so erbost wie noch nie gesehen. Gehen wir gar nicht im Detail drauf ein. Ich möchte nur, ihr wisst alle, worum es geht, aber wir produzieren keine Schlagzeilen. Aber ich möchte einfach, lenkt bitte euren Blick mal auf den Gemütszustand von Frauke Ludowig. Die ist ja in dieser Woche im Rahmen von mehreren Interviews größer mal in Erscheinung getreten als Journalistin, als die tolle Journalistin, die sie ist. Und ich habe Frauke Ludowig, die ja wirklich eine entspannte Frau ist, die hat Jahrzehnte Entertainment-Erfahrung auf dem Buckel, aber ich habe die selten so angepisst und so auf der Stuhlkante sitzen sehen, innerlich. Die hat richtig gekocht. Guck mal, achtet mal auf Frauke Ludowig. Guck mal weg von dem ganzen Zinnober. Achtet mal darauf, wie Frauke Ludowig sich kaum noch zurückhalten kann. Und ich glaube, die war kurz
vor Kopflos. Aber mit wem denn noch mal?
Weiß ich nicht mehr ganz genau. Und dann jetzt pass auf, Olli, das ist nämlich eine Neuigkeit. Ja. Du bist so ein bisschen raus aus dem News-Cycle, aber ich, dein alter Kumpel, Janni, ich hole dich jetzt mal wieder rein.
Ich freue mich, wenn du mich belieferst.
Pass auf, ich lese dir jetzt mal ein paar Namen vor und du musst raten, worum es geht. Also ich lese dir nur Namen vor und du musst raten, was vor der Tür steht. Take That, Cher, Helene Fischer, Shirin David, Bastian Schweinsteiger, Anna Ivanovic, Matthias Schweighöfer, Stefanie Stappenbeck, Jan Josef Liefers.
Drehen einen Film zusammen.
Das ist das Line-Up welcher Fernsehsendung, die kurz vor der Tür steht. Ich lese nochmal vor.
LOL, fünfte Staffel. LOL. Oh Gott, ich habe Angst, dass es LOL wird.
Pass auf. Take That. Cher. Helene Fischer.
Also Take That bringt eine neue Platte raus, das weiß ich.
Was ist eine Fernsehsendung, wo das so. Line-Up ist? Das ist so, das ist, wenn du...
Giovanni Zamparello. Show. Ja, ist so, Giovanni Zamparello. Ich weiß nicht. Giovanni Zamparella. Dies ist die Show. Das ist Giovanni Zamperoni. Nein, Giovanni Zamparella. Hör auf, jetzt nicht lachen, schnell weitermachen. Die Leute denken, das ist inzwischen von mir. Das mache ich, um hier kultig
zu werden. Es ist nicht Giovanni Zarella. Der hat seine Show gestern Zarella. Gehabt. Der hat seine Show gestern gehabt. Giovanni Zarella war
dann
gestern.
Dann ist es die Johannes Bekerner
Show. Nein. Denk mal an die späten 90er Jahre. Dieses Line-Up. Take That.
Wetten das.
Ja, natürlich. Du liest die Namen und vor. Wenn du eine künstliche Intelligenz, die das Line-Up von Wetten, das zusammenstellen lassen würdest, wäre das exakt das Line-Up. Take That, Cher, Helene Fischer, Shirin David.
Für die jungen Leute.
Bastian Schweinsteiger, Anna, mit Freundin Anna Ivanovic. Kommen sie zusammen rein. Tommy setzt sich zwischen die beiden. Bastian wird schon ganz nervös und dann wird das Knie angefasst. Aber weil Tommy nicht mehr so gut sehen kann, fasst er versehentlich Bastian Schweinsteiger an den rechten Hoden. Und dann kommt Stefanie Stappenbeck und Jan-Josef Liefers und Matthias Schweighöfer. Alle haben was zu promoten. Und keinem geht's um die Wette. Und niemand interessiert sich für die Kinder von der Kinderwette.
Und der Ingo hat 2 Jahre auf dem Traktor geübt, irgendwie da diese Flasche irgendwie zu öffnen, vorne mit der Forke. Und keinen interessiert.
Das ist so ein bisschen gemein jetzt, aber so ein trauriger Song über die Kinder von den Kinderwetten, von Wetten, das. was aus denen geworden ist. Und dass sie nach der Sendung einfach fallen gelassen wurden von Tommy, dass er sich nie wieder gemeldet hat. Und dass einfach die Biografien so nachgesungen werden von so einer schön schmalzigen, entspannten, also tolle Lyrik muss dabei sein. Aber die Kinderwetten, was wurde aus den Kindern? Die vergessenen Kinder von Wetten, das. Die vergessenen Kinder von Kinder. Wetten.
Das ist auch ein schöner Elb, das ist ein schöner Sendungstitel.
Die vergessenen Kinder von Wetten, das. Also das ist auf jeden Fall das Line-Up, das wurde bekannt gegeben am Freitag. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, da wird auch nicht mehr nachgedacht. Das ist Tommys letzte Sendung. Das hat er wahrscheinlich selber eben schnell im Hotel mit so einem Hotelblock im Hotelzimmer aufgeschrieben.
Ist es denn, ich hab gesehen, es gibt auch, hörst du noch den Mike Krüger und Thomas Gottschalk Podcast?
Nee, weil ich habe das Gefühl, die biten uns ganz schön. Also die rippen uns ganz schön unsere Ideen auf. Und ich habe letztens gehört, dass Mike Krüger irgendwie plant, bei einer Kuh am Euter zu nuckeln und so. Also alles so Sachen, kommt mir alles schwer bekannt vor.
Ich habe ein Foto von den beiden gesehen, wie sie im Bademantel irgendwo auf dem Sofa sitzen. Also als Werbung für ihren neuen...
Haben wir auch schon 30 Mal gemacht. Aber meinst du, dass ist das nicht für Tommy eine totale Erniedrigung, dass er wieder so viel mit Mike Krüger abhängen muss?
Naja, es gab Phasen, wo ich, glaube ich, das Gefühl hatte, dass Tommy gemeint hat, ja, der gut, der Mike, er ist halt ein... Das habe ich immer gedacht, dass du später, wenn wir auseinander sind, dass du auch so mich so weglässt. Ja, der Olli, das war halt ein Liedermacher, mit dem habe ich die Sendung gemacht. Und dann, wenn du
Olli, aber 60, 70... Oliver? Hä?
Oh ja, Oliver? Boniver oder Oliver? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ja, ja, aber das ist so, dass die jetzt auch im Altersmilde geworden sind. Und Mike ist immer stabil gewesen. Mike hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, außer dass er irgendwann irgendwie auch bei der Bild-Zeitung dauernd irgendwie in der Corona-Zeit kooperiert hat und sehr unangenehm da auch irgendwie rumgepoltert ist. Aber mein Gott, wer hat sich nicht alle schon in der Bild-Zeitung verirrt oder in die Arme gegeben? Das passiert den Besten,
das
oder?
Das kann den Allerbesten passieren. Naja, auf jeden Fall ist das Line-Up. Und weil's so schön dazu passt, und da habe ich eigentlich gehofft, dass wir mal wieder so einen schönen Donnerstagabend oder sowas gemeinsam vom Fernseher verbringen, wie wir früher immer den Deutschen Radio Award oder auch eben die Bambi-Verleihung uns gemeinsam angeschaut haben, weil du auf Tour bist, zurzeit geht das leider nicht, aber am Donnerstag war auch die Bambi-Verleihung und das hat große Schnittmengen mit dem Wetten-Das-Line-Up gehabt, ehrlich gesagt. Mir ist gar nicht bislang so klar geworden, also Senta Berger hat den Preis fürs Lebenswerk geschenkt verliehen bekommen von Paulina Roginski, die auf der Bühne auch wie immer natürlich toll geredet hat, aber auch schon so 2-3 Sternzeichen-Geschichten noch mit eingeflochten hat. Also sie ist schon sehr auf dem Sternzeichen-Trip, ne, Paulina?
Voll.
Aber schon voll. Länger, die ist halt, glaubt auch richtig
ja, dran. Ja, sie hat eine esoterische Ader vor Jahren schon entdeckt. Ich habe auch mal in so ein Pentagramm gespuckt in ihrer Wohnung, das in so einem brennendes. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das erzählen soll, weil es war wirklich, es war im Rahmen und das war cool. Das hat mir die ganze schlechte Energie in so ein brennendes Pentagramm, das auf dem Boden in ihrer Küche brannte. Es war wirklich speziell, aber das alleine ist jetzt auch eine Geschichte, weiß ich nicht, wie weit...
Sollten wir nicht...
Ich vermisse Paulina, ich habe sie so lange nicht gesehen. Wir hatten so viele Phasen, wo wir irgendwie mal essen waren und uns gesehen haben, wo sie mich mit Klamotten irgendwie ein bisschen beraten hat. Und irgendwie sind wir beide älter geworden. Die Lebenswege haben sich ein bisschen getrennt. Und ich denke oft an Paulina.
Ja, aber Berlin ist doch gar nicht so groß. Da müsste man sich doch eigentlich ab und zu mal im Weg laufen. Was mir auf jeden Fall gar nicht aufgefallen ist bislang, wie Senta Berger ihre Karriere im Grunde genommen eigentlich nur im Kreis ihrer Familie verbracht hat. Also ihre engsten Vertrauten, die Leute, mit denen sie am liebsten zusammenarbeitet, ist entweder ihr Ehemann.
Hat die nicht der Sohn Oliver Berger? Oliver Berger, der Regisseur, der
Oliver,
hat doch einen Sohn.
Olli Berbenmann. Senta Berger und Iris Berben sind zwei verschiedene Welten.
Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Die mag ich beide gerne.
Der heißt
Iris Berben noch ein bisschen lieber.
Simon Verhoeven.
Aber der Sohn heißt doch von
Simon Verhoeven ist doch der Sohn. Und der hat mit Paulina wahnsinnig viele. Ich glaube, Willkommen bei den Hartmanns ist von Simon Verhoeven gewesen.
Simon Verhoeven ist der Sohn von Senta Berger.
Korrekt.
Und Oliver Berben ist der Sohn von Iris Berben.
Das
haben die schon sowas gemacht, so ein Promi-Boxen, mal so C-Promi-Boxen? Oder du hast,
Schlag den Star.
Das ist doch momentan Schlag den Star, wo so Söhne von großen TV-Persönlichkeiten gegeneinander sich prügeln.
Ja, aber ich glaube, dass da hätte Olli Berben hätte da keine Zeit für und Michael Verhoeven ist der Mann, der Vater, Simon Verhoeven auch nicht, weil die haben, das sind ja beide, die arbeiten ja beide, das sind ja keine jetzt so roten Teppich-Promis, die sind ja wegen vor allem wegen Jobs hinter der Kamera bekannt. Die haben da keine Zeit für, die machen das nicht, natürlich nicht. Und ich glaube, die
natürlich
verstehen
machen
sich gut.
Die das nicht. Aber Paul Verhoeven ist doch der Regisseur. Der hat doch Basic Instinct gemacht und Türkische Früchte und so.
Paul Verhoeven ist ein deutscher Regisseur und es gibt auch einen Paul Verhoeven, einen niederländischen Regisseur. Der niederländische Regisseur und Filmproduzent, geboren 1938, ist der Regisseur
unter anderem von Starship Troopers, Basic Instinct, ja. Total Recall, ja. Robocop. Ja. Das ist Paul Richtig. Verhoeven. Das ist ein niederländischer Regisseur.
Und das ist der Vater von Nein. Simon Verhoeven?
Nein. Okay. Nicht verwandt, also zumindest nicht nach schneller Blitzrecherche, nicht verwandt mit dem deutschen Regisseur. Entschuldigung. Ich hab gerülpst.
Aber warum treten die jetzt alle gemeinsam in der Giovanni Zamperoni Show auf?
Nein, jetzt eins nach dem anderen. Dann gibt es Paul Verhoeven. Das ist ein Regisseur, geboren im Jahr 1901, gestorben bereits 1975. Das wiederum ist der Großvater von Simon Verhoeven und der Vater von Michael Verhoeven, ein bekannter deutscher Schauspieler und Filmregisseur gewesen, der wiederum der Ehemann von Senta Berger ist immer noch und er lebt noch, der ist 85 Jahre alt. Und Senta Berger hat den
liebe,
Bambi bekommen.
Liebe Grüße.
Hat den Bambi bekommen am letzten Donnerstag und ich habe mich gefragt, warum werden wir eigentlich nicht beim Bambi eingeladen? Liegt's wieder mal an mir, weil ich mich über Hubert Wurda mal lustig gemacht habe und eine Zeitung mit seinem Gesicht rausgebracht habe vorne? Wahrscheinlich bin ich der Karrierekeil bei dir, ne? Deswegen, wegen mir wirst du nicht beim Bambi mal eingeladen.
Wegen dir kriege ich keinen Grimme-Preis, weil du die mir immer alle wegnimmst. Ich war zweimal nominiert. Wer der feine Herr Böhmermann. Du bist wirklich, du deckelst mich ab, Jan.
Wirklich?
Wegen
nein.
Wegen dir, du hältst mich klein.
Ich bin das Glas, ich bin die Glass-Ceiling, durch die du durchbrechen musst.
Du hältst mich klein.
Aber es war wirklich, also beim Bambi, das ist wirklich so eine Prominentenwelt. Mhm. Es war noch, muss man ehrlicherweise sagen, also Giovanni Zarella war da und so, hat echt angefangen zu weinen. Nasan Eckes war auf der Bühne, Mandy Capristo. Giovanni Zarella hat auch natürlich auf Italienisch angefangen zu singen. Und es war wirklich eine...
Hat er auch auf Italienisch geweint oder auf Deutsch geweint?
Er hat auf Italienisch und auf Deutsch geweint. Das war wirklich schön. Er liebt seine Frau Jana Ina, er nennt sie seine Königin. Das fand ich irgendwie auf eine Art ein bisschen übergriffig, dass ich das als Fernsehzuschauer erfahren musste beim Bambi. Sat.1 hat das gut gemacht. Das hat Sat.1 live übertragen. Otto saß da. Es waren alle da, aber es war auch so ein bisschen wie das Line-Up bei Wetten, dass. Es roch so ein bisschen nach, fast so als gäbe es noch so eine zweite Prominentenwelt, so eine, die alte BRD-Promi-Welt. Und dann gibt's halt so, dann gibt's halt auch die neuen,
neue Welt.
Ja, die neue Welt irgendwie. Und irgendwie passt das nicht so richtig zusammen. Und da habe ich mir gedacht, könnte man das nicht irgendwie schaffen, dass man eine große Promi-Welt, wo alle sich begegnen, dass man nicht so einen, weil, ey, beim Bambi, ganz ehrlich, wer will denn noch beim Bambi rumlaufen? Harpe Kerkeling hat vor 30 Jahren sich schon über den Bambi lustig gemacht. Irgendwie
ist das... Aber eine interessante Sache zwischen der alten und der neuen Welt ist ja tatsächlich, dass aber im gewissen Alter, ich habe dieses Foto von Didi Hallervorden und Otto Walkes bekommen und auch Helge Schneider und Otto und so, die sehen sich alle inzwischen oder haben alle so ihren Frieden geschlossen. Da gab es, glaube ich, auch bestimmt in den 80ern so Konkurrenzkämpfe zwischen Otto und Didi und so. Aber inzwischen arbeiten die ja auch alle mal zusammen, beziehungsweise lassen sich zusammen ablichten, feiern zusammen. Während es bei den jungen Leuten doch noch so ist, worüber wir vorhin geredet haben, dass da wenig Kooperation besteht, weil es immer noch so ist, dass man sich voneinander irgendwie abgrenzen will.
Ja, aber es ist auch wichtig, wenn man jung und aktiv später, ist. Ja, ist, und ich glaube,
ich weiß, das ist gar nicht bewertend gemeint, sondern einfach nur so ist es nun mal. Das hat die Natur eben so gemacht.
Aber wenn du voll im Saft stehst, ist das doch nachvollziehbar. Und ich finde das. Wenn du da so 40 Jahre dabei bist und da gibt's ja am Ende auch nicht mehr so viele, weil du kennst es ja selber auch, wie viele Leute wirklich mit Talent und Energie so in so eine Karriere gegangen sind und aus ganz unterschiedlichen Gründen, die oft nichts mit dem Talent oder der Qualität der künstlerischen Arbeit zu tun hatten, es nicht geschafft haben. Das sind ja echt die allermeisten. Und ich glaube, wenn du dann nach 50 Jahren dich umguckst, wer dann noch da ist, bist du froh über jeden, den du einfach schon Jahrzehnte kennst. Und ich glaube, diese Milde kommt auch daher, weil man sich einfach schon so lange kennt und irgendwie allein durch die Dauer der Zugehörigkeit zum deutschen Showgeschäft auf dem Level einander respektiert. Weil ich glaube, so viele Leute, die so lange dabei sind wie Otto, Didi und Helge und so, gibt's doch eigentlich gar nicht.
Nee. Ich habe eine ganz rührende Geschichte gehört über diesen, also gesehen neulich auf YouTube, Rick Moranis, das ist ein Schauspieler aus den 80ern, den kennst du vielleicht auch noch, von Ghostbusters.
Ja, und, natürlich.
Ich habe die Kinder geschrumpft und man hat sich so gefragt, was ist eigentlich aus dem geworden? Warum ist der nie wieder? Das war ja ein absoluter Star auch und der hat vielen Comedy-Filmen mitgemacht. Und dann habe ich in der Story gesehen, dass seine Frau gestorben ist, die zwei kleine Kinder hatten und er sich entschieden hat, seine Kinder großzuziehen und der komplett aufzuhören. Das fand ich so rührend und auch so diese Entscheidung zu treffen. Du bist gerade mal Mitte 30 oder Anfang 30 oder Ende 30, keine Ahnung, wie alt, hast eigentlich alle Möglichkeiten, in allen Comedy-Formaten gerade zu sein, bist ein großer Star, auch ein Charakter irgendwie und dann passiert sowas in deinem Leben und auf einmal sagst du, ja, Hollywood ist jetzt my ass, Alter. Das ja, fand ich irgendwie das, sehr...
Also hochrespektabel und ich habe auch immer eine Zeit lang gedacht, dass Stefan Raab auch so ein Step-Out gewagt hat. Jetzt gibt's aber Gerüchte, dass Stefan Raab mit dem ehemaligen Chef von, wer ist der, Daniel Rosemann von ProSieben und noch so einer Producerin, dass die irgendwas Gemeinsames planen. Habe ich letztens gelesen auf
auf einer Medienseite.
Habe ich auch eine Schlagzeile gelesen.
Dass Stefan Raab, dass da sich so ein Entertainment-Gewitter zusammenbraut und dass, ich meine, ich beim ZDF, wir beim ZDF und meine Kolleginnen und Kollegen, wir sind entspannt. Aber dass gerade Joko und Klaas, da merkt man schon, da wird, glaube ich, ein neuer Gigant am Entertainment-Himmel gerade zusammengezimmert, der sich da reingrätscht zwischen irgendwie Bunny, Jai, Joko, Klaas und da kommt Stefan Raab nochmal mit was ganz Neuem, Frischen um die Ecke. Vielleicht eine neue Show mit Elton.
Ich bin aber immer enttäuscht bei diesen Stefan Raab-Shows, dass er selber halt nicht mehr auftaucht. Man würde ihn halt selber gerne nochmal wieder sehen.
Ja,
so, ne? Aber ich kann verstehen, dass er das nicht mehr machen will.
Ich muss dich eine berufliche Sache fragen, wo wir gerade über Show, weil diese Musiksendung, gerne, die wir jetzt hatten. Ich sag jetzt, das ist echt gar kein Witz, aber wir machen das eigentlich nur, weil wir seit Jahren Spaß daran haben, so Musik auf die Bühne zu bringen. Und auch das Orchester ist wirklich super. Und es gibt nicht so viele Momente, wo man als Künstler, auch als vielleicht nicht Major-Artist, der noch nicht so viel Bühnenerfahrung oder die noch nicht so viel Bühnenerfahrung hat, wo man echt einen guten Auftritt bekommt und wo alle sich Mühe geben. Und das versuchen wir seit Jahren zu machen. Und wir geben uns echt Mühe bei der Inszenierung von den Songs und auch bei der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler. Aber weißt du, warum wir das eigentlich heimlich machen? Das hat auch ein bisschen was mit uns zu tun. Nämlich geht es eigentlich darum, so ein bisschen ist das immer so eine, jedes Mal so eine kleine heimliche Bewerbung, wir sagen das nie, so eine heimliche Bewerbung für die Ausrichtung des Vorausscheids für den ESC. Und wir haben beide so eine Affinität dazu, merkwürdigerweise, obwohl wir aus verschiedenen Richtungen kommen. Wir machen es ja wieder in Malmö, also wenn alles klappt, ich weiß nicht, mal gucken, also ich weiß nicht, ob es klappt, aber wir
fahren. Die Daumen sind gedrückt.
Ja, aber diese Vorausscheid-Geschichten immer, diese Auswahl der deutschen Künstler und so, ich habe immer das Gefühl, ich weiß, warum Stefan Raab jahrelang daneben saß und irgendwann gedacht hat, ich mache jetzt Bundesvision Song Contest, wo du ja auch schon aufgetreten bist, weil der daneben saß und dachte, ich halte es nicht mehr aus, weil Musik ist mir zu wichtig, als dass ich da jetzt ohne einzugreifen jahrelang daneben sitzen möchte. Und so geht's meinen Kolleginnen und Kollegen und mir auch. Aber jetzt frage ich mich, weil du auch schon beim Bundesvision Song Contest teilgenommen hast, wie stellt man das am besten an? Jetzt ein bisschen öffentlich drüber reden ist vielleicht der erste Schritt oder ist das eine falsche Idee, öffentlich drüber zu reden? Sollten wir es besser rausschneiden lassen? Ich kann mir wirklich vorstellen, ich will das gar nicht moderieren, gar nicht. Ich will einfach mit dir weiter für Österreich und meinetwegen wen anders.
Nee, aber ich würde es einfach grundsätzlich als Musikfan, der du ja auch bist und der in deiner Redaktion, würde es einfach generell geil finden, wenn es eine Wertschätzung innerhalb einer deutschen Fernsehsendung gibt für Musik, weil Musik ist echt immer noch ein Lebenselixier. Das ist bestimmt bei all deinen Leuten in deiner Redaktion, dass die alle für eigene Band schwärmen und sich freuen, wenn die zu Gast in eure Sendung kommen. Und so ist es einfach, es ist halt unheimlich schwer, finde ich, das so vorzubereiten oder so zurechtzuschneiden, dass das auch wirklich im deutschen Fernsehen Anklang hat und nicht nach drei Sendungen wieder abgesetzt wird. Wenn man mal eine Fernsehsendung machen würde und den Vorentscheid, da habe ich weiß jetzt nicht, ob das rausgeschnitten werden muss, gehört, dass der NDR sich zurückzieht aus der Geschichte und sich das nicht mehr.
Ja,
also das ist eigentlich, vielleicht stimmt's, aber
ich habe auch nicht. Ich hab auch nur Gerüchte gehört, aber ich glaube, das überlegen die sich noch, weil die so ein bisschen ratlos sind, warum da nichts Inspirierendes bei rauskommt. Machen das wirklich seit Jahren und auch echt jetzt mal so ganz unzynisch. Bewunderung für alle Künstler, die es da immer wieder versuchen und auch die Redaktion, die es sicher seit Jahren damit Energie macht. Aber ich denke einfach, ich sitze daneben und denke, aber such doch, woran liegt es denn? Muss man es selber machen, um zu erfahren, wie schwer es ist? Oder sind da einfach wirklich, wie in den letzten Jahren von Wetten, dass einfach so eine hart eingefahrene Redaktion, die seit Jahren denkt, wir sind die Allergrößten und irgendwann ist halt so das Land schon ein bisschen weiter. Und ich würde mir einfach
wünschen. Ja, vor allem sollten das dann doch jüngere Leute machen, die vielleicht wirklich ein bisschen mehr Verständnis
haben. Und ich will das gar nicht, weil ich will das null moderieren. Es geht mir auch wirklich nicht um irgendwie, erstmal finde ich, das sollte öffentlich-rechtlich bleiben. Das ist irgendwie eine Sache. Da sollte nicht im Privatfernsehen mit Werbung dazwischen. Das muss irgendwie öffentlich-rechtlich sein. Finde ich. Ich weiß auch gar nicht, ob der NDR da abonniert.
Ich finde es gut, wenn das eine Musikerin oder so moderiert auch.
Genau.
Die beides beherrscht.
Eine Musikerin oder ein Musiker. Aber ich will vor allem, dass die Auftritte und die Musikauswahl, die Auswahl der Künstler, dass sich da jemand echt Mühe gibt, dass jemand mit den Künstlerinnen und Künstlern arbeitet. Ich würde mir das immer wünschen. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, aber wenn die Musik live ist und es live gesungen wird und aber das geht, glaube ich, nicht wegen irgendwelcher Regularien beim ESC, keine Ahnung. Aber wenn es eine Sendung ist, wo dann nicht zum 100. Mal irgendwie hier ist Peter Maffay nochmal oder sowas, sondern wo man einfach.
Ja, Peter Maffay mit Jennifer Rostock im Duett, singen Sie nochmal Cello oder so. Nee, das sind alles so Sachen, die hat man jetzt alle auch durch.
MTV ja, also wenn man die Industrie nicht so durchsieht, also wenn man nicht so spürt, dass die Musikindustrie mit einem langen Messer dahinter steht und alles, was länger als 2,30 ist, abschneidet, so, weißt du?
Ja, und vor allem diese ganze, das meine ich ja auch, innerhalb der Musikbranche gibt's immer so ein Geklüngel. Da gab's mal hier so in Berlin so einen komischen Musikpreis. Da haben dann alle Bands gewonnen, die von Landstreicher Booking da waren. Da war KIZ, Material, Julia und was weiß ich, Seed haben dann noch gewonnen. Und es war so offensichtlich, dass das alles einfach die aus der Ecke sind und so. Also wenn, dann müsste man mal wirklich wieder so ein unabhängiges Gremium schaffen an Musikfans und Leuten, die aus verschiedenen Ecken kommen und sich einigen und Bock da drauf haben.
Also ich würde mich jetzt mal hiermit bewerben, als quasi, ich spreche jetzt hier als Unternehmer, ich habe auch einen guten Draht zu Spotify, also wenn da irgendwie eine Nähe gewünscht ist zu modernen Streaming-Dienstleistern, mein Kollege Olli ist erfahren im Live-Geschäft, wir haben eine Crew mit jungen Leuten, die alle lieben Musik, lieben ein Orchester, was sich seit 6 Jahren jede Woche versucht, quasi Leute für Instrumente zu begeistern, indem sie es ihnen einfach vorspielt. Und wir würden das machen, Eurovision Song Contest Vorausscheid. Wir machen eine schöne Show. Es wird nicht, ich verspreche, es wird weder Barbara Schöneberger moderieren, obwohl ich die natürlich schätze und liebe und so. Elton,
aber die zieht sich gerade ein bisschen zurück, habe ich eine Schlagzeile.
Die macht Villa Viva Hotel jetzt. Die richtet jetzt Häuser ein im Viva con Aqua Hotel und gentrifiziert St. Pauli, glaube ich, wie sich das gehört.
Na dann, das ist ja gut. Darf ich noch eine kleine süße Musikgeschichte am Ende unserer Sendung erzählen? Und zwar, ich muss was erzählen. Ich habe früher im Lunacy gearbeitet, bis 1999 als DJ oder so. Und da gab es jemanden, der hat an der Bar gearbeitet, der hieß Mick. Mick kam, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aus Süddeutschland. Wir haben uns da öfter gesehen, netter Kerl. Er ist ungefähr zur gleichen Zeit wie ich nach Berlin gezogen. Und er war schon immer ein riesiger Fan von Dave Lombardo, dem Schlagzeuger von Slayer. Und meiner Meinung und von vielen Metal-Fans der beste Schlagzeuger der Metal-Geschichte, dem man am liebsten zugehört hat. Hat Rain in Blood, hat die ganzen in deren Platten eingespielt, danach viele so tolle Sachen mit Mike Patton gemacht. Naja, jedenfalls hat Mick vor 15 Jahren ungefähr, vielleicht auch noch länger her, eine Kneipe eröffnet, die heißt Wenn ich reich bin, kauf ich mir Dave Lombardo. Und diese Kneipe...
So heißt die Kneipe? Halt so,
die Kneipe heißt, wenn ich reich bin, kauf ich mir Dave Lombardo. Und weil er einfach ein riesiger Fan ist.
Okay.
Und diese Laden gibt's seit 15 Jahren. Und Arne, der Keyboarder aus meiner Band, und auch Max, mein Gitarrist, die gehen da öfter hin. Das ist ein kleiner Stammladen von denen, ja. Und Arne ist da schon ewig. Und jetzt hat er mir erzählt, letzte Woche hat Dave Lombardo mal wieder in Berlin gespielt. Und was hat er danach gemacht? Irgendjemand hat ihm gesagt, Alter, hier gibt's einen Laden, der heißt, vom Typen, der ist riesiger Fan. Wenn ich reich bin, kauf ich mir Dave Lombardo. Also meinte Dave Lombardo, klar, fahren wir da hin. Ist in den Laden reingegangen, dann gab es erstmal so einen mega Szenenapplaus. Alle haben sich gefreut.
Weil seit 15 Jahren heißt der Laden einfach so und auf einmal kommt er rein.
Seit 15 Jahren so und auf einmal kommt er rein, hat sich hinter den Tresen gestellt, hat Bier gezapft, hat mit Mick Fotos gemacht. Ich habe Fotos gesehen. Wir kennen, wie gesagt, ganz liebe Grüße an Mick. Der sah so glücklich aus und hat so über wirklich aus beiden Augen gestrahlt. Und ich finde das so eine schöne Sache. Und dann hat mir Dave Lombardo Bier gezapft, den Abend da irgendwie mit den Leuten verbracht und war in der Kneipe und hat das irgendwie auch zu wertschätzen gewusst, dass da so ein Laden ist von jemandem, der so ein riesiger Fan ist. Und Dave Lombardo, da werden mir alle bestätigen, es gehört zu den allergrößten. Und jetzt sage ich kurz mal, nächsten Mittwoch gibt es nämlich hier bei Metal am Mittwoch großes Drummer-Special. Die 5 großen Drummer. Du kannst ja was anderes machen.
Ich mach Pietro Lombardi.
Ja, und ich mache die großen 5 Metal-Drummer für euch mal und erzähle euch mal, was aus meiner subjektiven Perspektive die besten Drummer sind im Metal-Bereich. Und das ist nur so eine süße Geschichte und das bestätigt wieder mal, dass oft die Typen, die den krassesten Bands spielen, die coolsten Leute sind und Dave Lombardo sowieso, der auch gerade bei den Misfits spielt und ganz viel macht, einfach so ein geiler Typ ist. Ich fand das so eine schöne Geschichte. Wollte ich kurz mit euch teilen. Jan, ich habe noch 10%.
Wir müssen langsam auf Ende kommen. Ich würde auch langsam mal das Outro spielen. Dann werde ich mich metalmäßig ein bisschen vorbereiten in meinem Metal-Kreis, in dem ich mich ab und zu aufhalte.
Die großen 5 Gitarristen. Du kannst dich ja beraten lassen.
Ich werde mal gucken, ob da die Beratungskapazität verfügbar ist. Aber du kannst dich auf was einstellen, weil dann ist es meistens auch gut begründet. Und dann kann es sein, dass ich mich mit dir auf ein Streitgespräch einlasse, wo ich aber keine Argumente habe, weil die Argumentation nicht von mir kommt. Sondern von.
Kannst du deinen Telefonjoker anrufen?
Ja, okay. Wir schauen mal, wie wir das machen. Das war Fest und Flauschig. Diese Ausgabe. Oh, jetzt habe ich so einen schönen Titel mir aufgeschrieben, aber jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Wir haben einen Titel gehabt.
Wir hatten einen Titel. Der wird auch gleich da wieder
stehen. Jetzt ist er mir entfallen. Aber ich bin auch echt, ich bin immer noch ganz schön matsch. Ich muss mich hinlegen.
Die Kinder von Wetten, dass.
Nee, irgendwie sowas. Ich muss mich erholen. Ich bin richtig dolle krank. Trotzdem, das war ernst gemeint. Wenn jemanden kennt beim Norddeutschen Rundfunk, bevor die das abgeben, bevor die das wegschmeißen und irgendwie einem anderen Sender, der das noch liebloser macht, geben oder sowas. Es brennt hier in Köln-Ehrenfeld seit wirklich original 10 Jahren großes Feuer für den Eurovision Song Contest. Das ist jetzt schon so weit übergesprungen, dass Olli und ich anfangen, in Malmö abzuhängen und zum Eurovision Song Contest Finale gehen. Das ist Teil davon.
Und die Landessprache zu lernen.
Aber wir wollen den Eurovision Song Contest Vorausscheid ausrichten. Wir wollen kein Geld haben, also kostendeckend arbeiten wir. Es geht um die Ehre, es geht um Deutschland und die Ehre des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und unserer Musikszene. Aber also dann meldet euch, wenn ihr da irgendwie wisst, wie man das macht. Ich bin da zu unerfahren zu. Das war Fest und Flauschig. Habt einen schönen Sonntag.
Und, wir hören uns Mittwoch wieder.
Ich habe so richtig Bock, mich jetzt wieder unter eine Kuh zu rollen.
Kuschel dich mal schön ins Bett und dann hängst du dich an so einen Euter ran und nuckelst ein bisschen.